Hallo Gaia.
Alte, was willst du?
Danke, dass wir hier in eurem Wohnmobil ein Interview mit dir machen können, beziehungsweise ich machen kann. Beziehungsweise wir machen es natürlich zusammen.
Zumindest sieht so aus.
Sieht so aus, ja. Das Leben macht es. An einem schönen Platz in der Natur drumherum.
Ja, traumhaft schön hier. Ich hoffe, du machst nachher noch einen Schwenk oder dass die Leute das mal kurz mitsehen können.
Ja, machen wir. In deinen Satsangs, meinst du, es geht öfters oder mehr darum, um auf das Wesentliche hinzuweisen oder geht es mehr um Heilung? Oder ist es immer eine Mischung oder wie würdest du sagen?
Das Wesentliche ist das, was heilt, sowieso. Das Wesentliche könnte man ja auch die Essenz nennen und aus diesem Wesentlichen hat sich ja auch mal irgendwann eine Essenzheilung entwickelt. Und das Wesentliche, das ist Heil. Da fehlt nichts, da ist nichts zu viel. Und das ist die Basis für die Satsangs. Ja, und dann kann eventuell auch was Heilsames, also heilsam ist es eben meistens, was Heilsames geschehen für die Teilnehmer und mich selbst. Ich muss gerade hier noch das WhatsApp ausmachen.
Und heilsam, Heilsein
bedeutet, heilsam.
Ja, heilsam oder Heilsein bedeutet, dass das, was so funktioniert, wie es funktionell, wie man erwartet, dass es funktioniert, oder was ist damit gemeint? Oder ist Heilsein immer, geht das immer vom inneren Gefühl aus, was man hat?
Also Heilsein heißt nicht, dass man frei von Symptomen ist oder sowas. Könnte man auch so betrachten. Also, was ich mit Heilsein meine, ist, bewusst darüber zu sein, wer ich bin. Das ist Heilung pur. Das heißt nicht, dass deswegen keine Symptome auftauchen. Aber die Symptome, die auftauchen können, oder Erkrankungen, die kriegen in diesem Heilsein Platz. Und dann gibt es nicht so eine starke Notwendigkeit, das unbedingt loswerden zu müssen. Das ist zumindest meine Erfahrung über die Jahre.
Und würdest du sagen, Heilsein ist was Dauerhaftes oder ist das auch was, wo es Phasen gibt, wo man sich vielleicht überhaupt nicht heil fühlt oder?
Ja, sich nicht heil zu fühlen und heil zu sein ist nochmal ein großer Unterschied. Es gibt's auch, ja, ich frage ja oft die Menschen, bist du sicher hier in, und orientier dich mal ein bisschen und so. Und dann sagen viele als Antwort, nee, ich fühle mich nicht sicher. Oder ich fühle mich sicher. Ne? Und da arbeite ich dann gerne den Unterschied heraus, ne? Weil wir uns oft überhaupt nicht sicher fühlen oder auch nicht heil fühlen, weil irgendwas zwickt oder wehtut. Aber wir sind heil. Und wir sind sicher. Hier wird gerade nicht unser Leben bedroht. Und ich spreche immer von dem Moment. Dieser Moment. Jetzt. Und klar, wenn wir diesen Moment hier und jetzt zusammen erforschen, dann werden wir merken, das ist eine Ewigkeit, dieser Moment. Kein Anfang und kein Ende.
Ja, weil immer ein neuer Moment wieder kommt, wenn man, aber eigentlich ist es, macht es keinen Sinn, die Zeit so zu zerhacken oder in einzelne Momente.
Es kommt sozusagen immer eine neue Erfahrung, ne? Die hier, das wechselt, ne? Die Erfahrungen wechseln, die Gedanken, die Gefühle wechseln. Aber das Hier und Jetzt wechselt gar nicht. Nur das, was darin erscheint. Und das Hier und Jetzt wäre sozusagen auch das, was heil ist.
Ist das eine Art Qualität, die immer so als Qualität wahrgenommen werden kann?
Ja. Also, wir kennen ja aus den Satsangs auch häufig die Frage, wer bin ich, ne? Oder dann wird es vielleicht auch mal umfunktioniert, was bin ich, ne? Und diese Frage ist natürlich auch irgendwie, wie soll ich mal sagen, da kann es sein, dass da eine Antwort kommt, ja? Ich bin Bewusstsein oder ich bin der Raum oder so, was auch immer. Oder es, je nachdem, kann auch sein, ich bin das so, wie ich heiße oder so, ne? Also sagen ja auch viele, ich bin eben Johann oder Devasetu. Und da kann man natürlich dann weiter erforschen. Und tja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Es ist schon wieder weggeflutscht. So ist es, ne? Mit den Erfahrungen und den Gedanken. Und es ändert sich ständig.
Die Frage war, ob eben hier und jetzt, ob das eine bestimmte Art Qualität ist.
Qualität, genau. Genau, dann hatte ich ja angefangen, man kann, wer bin ich, was bin ich? Und ich würde diese Frage noch umformulieren in, wie ist das, was ich bin? Weil da kommen wir auf die Qualitätsebene, ne? Und es ist ja so, zumindestens, dass es so eine Art Erleben ist, jetzt hier zu sein. Also man könnte sagen, ich bin jetzt hier und weiß aber erstmal gar nicht, was heißt das überhaupt, ich bin jetzt hier. Ich kann aber sagen, ich bin hier, weil ich bemerke ja, dass hier quasi Farben auftauchen, Formen auftauchen, also die Welt auftaucht, das Universum mit allen Gedanken und Gefühlen, das taucht auf oder wird bemerkt, und zwar von mir. Also so ganz ohne spirituell korrekt zu sein oder irgendwas würde ich sagen, ich bemerke, was hier ist. Und jetzt die Frage, was bin ich? Das kann man gar nicht wirklich herausfinden, ne? Was ich herausgefunden habe mit dieser Erforschung, was bin ich, wer bin ich, ist, dass dann etwas in die Aufmerksamkeit kommt, was gar nicht vergleichbar ist mit Gedanken, Gefühlen und Empfindungen. Und weil es formlos ist. Und nicht vergeht und sich nicht ändert und mit dieser Frage, wie ist die Qualität dessen, taucht bei mir dann die Erkenntnis auf, ja, das war das, was ich immer gesucht habe, als ich noch gesucht habe. Als ich Erleuchtung oder was auch immer gesucht habe. Genau das war es, was ich gesucht habe. So, das kann man dann beschreiben, je nachdem, als Frieden, als Stille, als neutral, als nichts, Leere. Aber diese Ausdrücke sozusagen, das sind natürlich schon wieder Ausdrücke aus der Bewegung heraus, aus dem, was in dem Hier und Jetzt auftaucht. Und die meisten Begriffe, die wir nutzen, sind belegt mit irgendwas, verknüpft mit irgendwas. Was zum Beispiel Frieden ist irgendwie verknüpft mit kein Krieg oder keine Waffen oder Waffenstillstand oder Harmonie oder sowas in der Art. Selbst nichts ist belegt mit uninteressant, langweilig.
Wenn jemand sagt, ich bin hier, da kann ja auch was ganz Unterschiedliches mit gemeint sein. Mhm. Da kann irgendwie gemeint sein, dass derjenige sich als Person, als Mensch sieht. Kann aber vielleicht auch sogar gemeint sein, ich im Sinne von die Anwesenheit oder das, was irgendwie anscheinend hier lebt, also was da ist, was ja, wo ist der, was ist quasi der Unterschied zwischen Ego und reines Bewusstsein oder Anwesenheit oder dem Gefühl, einfach zu sein?
Ego ist sozusagen Denken. Es geht immer nur mit Denkvorgängen taucht sowas auf wie Ego. Und Bewusstsein ist ja auch nur ein Begriff. Das, was bleibt, könnte man vielleicht eher sagen. Wenn das, was bleibt, die Aufmerksamkeit kriegt, also es gibt ja im Indischen diesen Begriff Satchitananda, das ist das, was direkt passiert, ne? Glückseligkeit über die Erfahrung des Ewigen. Das ist das, was das heißt, ja, sich bewusst zu sein darüber. Und Sat, die Wahrheit oder das Ewige, Chit, Bewusstheit, ne? Ananda ist glückselig. Und natürlich können wir alle was anderes meinen mit der Aussage, ich bin hier. Ne? Häufig meinen wir mit ich bin hier erstmal diesen Körpergeist. Oder ist vielleicht auch gar nicht, aber meistens ist ja diese Identifikation da. Und dann mit dem Namen, den dieser Körpergeist hat, und eine Identifikation damit, und man sagt, das bin ich, ich bin hier. Und über die Selbsterforschung oder über die Erforschung der Wahrheit, ich bin hier, kann dann ganz was anderes erkannt werden.
Selbst wenn mit dem Ich jetzt der Gedanke verbunden ist, zum Beispiel Mensch zu sein, aber wenn man dann tiefer da reinspürt Richtung der Anwesenheit, dann kann selbst der Ich-Gedanke eine Brücke sein, oder?
Ja, der Ich-Gedanke, also Gedanken sind ja letztendlich das, also das, oder so ein verhaftet sein mit nur den Gedanken ist ja das, was uns auch auf die Suche bringt, überhaupt nach Erwachen oder Erleuchtung oder sowas in der Art, ne? Und ich würde sagen, die Gedanken sind überhaupt nichts Schlimmes, Falsches oder Verkehrtes oder schwierig ist, wenn den Gedanken irgendwie eine Wahrheit beigemessen wird, dass die, oder wenn ich einen Gedanken glaube, dass das die Wirklichkeit oder die Wahrheit beschreibt. Der Gedanke, ich bin hier, wenn er erforscht wird, ist es wunderbar. Weil für mich ist es so, und ich spreche jetzt hier für mich, ne, das ist halt auch die Gewohnheit. Meine ich dann diesen Typen hier, für mich, ist es dann so, wenn diese Erforschung stattfindet, dass sofort ja diese Stille so präsent ist. Und ganz klar ist, das ist das, was ich bin. die geht auch nicht weg, diese Stille. Geht gar nicht, nie weg.
Der Glauben an die Gedanken ist das, was viele Leute Anhaftung nennen, an was anzuhaften.
Ja, das könnte sein, ne? Das kann so eine Anhaftung dann, da kann sich dann entwickeln, ne? Aber man kann ja anhaften an materiellen Dingen, ne? Ja. Mein Haus oder mein Auto und ich muss alles tun, damit das gesichert bleibt oder so.
Bei Anhaften ist immer ein Investment irgendwie dabei, ne? Also, ja, und um Besitzergedanken oder das Gefühl, das will ich erhalten.
Ja, meins.
Meins. Und wenn du meins sagst, bezieht sich das dann nur auf den funktionellen Wert, dass du ein Ding zum Beispiel benutzen kannst? Oder?
Das kommt drauf an, in welchem Zusammenhang. Das könnte ich so pauschal ja gar nie beantworten. Ne? Wir sprechen ja auch aus der Gewohnheit schon häufig so meins, meine Gedanken oder unsere Gedanken oder mein Charakter. Aber in Wirklichkeit ist das davon nichts meins. Ne? Gar nichts ist hier meins.
Aber so im praktischen Bereich, ja, hast du jetzt die Verfügungsgewalt über euer Wohnmobil und nicht jemand anders. Kann nicht jemand anders kommen und sagen, hö, komm, jetzt fahre ich damit oder was? Aber das beinhaltet nicht unbedingt schon ein Anhaften, ne?
Für mich auf keinen Fall. Es ist nur, wenn mein Glück oder mein Frieden abhängig wäre davon, dass das Wohnmobil hier auch meins bleibt. Und dann wäre es eine Anhaftung. Ne? Ich meine, klar wünsche ich mir, dass es meins bleibt oder unseres bleibt und ich es benutzen kann. Ne? Und ganz offiziell ist es nicht mal unseres, sondern es gehört der Sabine. Das steht jedenfalls in. So sieht's aus, ja. Steht jedenfalls da in dem Dokument über dieses Fahrzeug.
Ja, kann ja auch, glaube ich, nur einer drinstehen, ne? Oder, ja, oder eine Firma.
Keine Ahnung. Ja, und die Anhaftung ist sozusagen, wenn mein Glück abhängig ist von dem Ding, von dem Fahrzeug oder von der Beziehung oder von was auch immer.
Ist dein Glück von irgendwas abhängig?
Absolut unabhängig. Das heißt natürlich nicht, dass irgendwie Gefühle auftauchen würden, wenn etwas, was ich als meins erlebe, und ich erlebe ja dieses Fahrzeug hier als meins, ne? Wenn das weg ist auf einmal, klar, kommt ein Gefühl auf. Ne? Kommt drauf an, wie es wegkommt. Ne? Vielleicht kommt es ja so weg, dass was anderes auftaucht, was noch viel schöner ist. Das weiß man ja nicht. Ne? Aber wenn es jetzt einfach gestohlen wird oder wenn jetzt jemand kommt, ist mir egal, ob du da oder wer da in den Papieren drin steht. Ich bin stärker, ich habe eine Waffe, raus hier und dann ist es weg. Buh, wir sehen es vielleicht noch wegfahren und winken hinterher. Klar kommen dann Gefühle auf. Ne?
Die sind aber auch nicht an dir.
Die sind auch nicht mir. Ne? Das sind Gefühle, dann würde wahrscheinlich ziemlich schnell bemerkt werden, okay, das hier ist wirklich der einzige Moment, den ich erleben kann. Und dann würde, ja, dann ist das einfach so. Das ist das, was jetzt gerade passiert.
Ja, könnte auch denn der Versuch auftauchen, das ist wiederzubekommen oder.
Ja, sicherlich, ne?
Kann ja alles dann passieren.
Kann dann alles passieren, ne?
Wenn man das hört und sagt, oh gut, und ich würde gern auch weniger an materiellen Sachen oder an meinen Gefühlen oder Beziehungen anhaften. wenn man das so hört und dann irgendwie das Gefühl da ist, ja, ich möchte auch weniger anhaften, nutzt das was? Also kann man da was machen? Oder?
Das kann nur durchs, denke mal, nur durchs Erkennen dessen, was ich bin, geschehen. Also nur durch Selbsterforschung. Nur durch, oder Selbsterforschung ist auch so ein Begriff. Erforschung einfach, ja, der Tatsache. Ich bin jetzt hier. Das ist ja irgendwie eine Tatsache. Was immer das ist, was ich bin. Und das, was ich bewusst ist über das Hiersein und das Erfahren, das ist an gar nichts angehaftet. Ja? Und das ist absolut frei.
Ist das ein Weg, dahin zu kommen, das so zu erleben?
Das kann ein Weg sein, dahin zu kommen. Und andererseits ist es überhaupt kein Weg, weil ich bin ja schon hier. Ich bin ja jetzt schon hier. Und hier und jetzt findet Sein statt, da kann ich gar nicht hinkommen. Ne? Zu der Erkenntnis kann man kommen. Das könnte wie ein Weg sein. Ja? Ein Weg, ja, ich höre vielleicht irgendwann mal von dieser Frage oder dieser Frage nachzugehen, wer bin ich? Und in meinem Fall, das ist das, was ich eigentlich beschreiben kann. Deinen kann ich gar nicht beschreiben oder den von irgendjemand anderem. War mit dieser Frage für mich erstmal, dass an ganz viele Konzepte aufgetaucht sind, ja, was ich bin. Ich bin vier Ichs von mir aus, ja. Ich bin das Mentale, ich bin das Emotionale, ich bin das Ätherische und so. Und da ich dieses Glück hatte, so häufig permanent immer wieder im Satsang zu sein, mit jemandem, der auch immer wieder darauf hingewiesen hat, auf das, wer ich bin, oder wer du bist, oder wer wir sind, wie immer man das jetzt ausdrücken will, gab es immer diese Einladung für diese Erforschung. Und dann war in dieser Erforschung immer das direkte Erkennen. Ja, ich bin hier, das ist... Irgendwann habe ich gemerkt, wow, dass alles wegfällt, was ich brauche und nicht brauche. Also das Denken, Fühlen, Empfinden einfach mal wegfällt für einen kurzen Moment. Aus der Aufmerksamkeit verschwindet. Dass ich dann zu dieser Qualität komme, wie ist das, was bleibt?
Und wie ist es?
Wie willst du es beschreiben? Du merkst schon, ne? Wird es einfach still. Es fehlen einem die Worte, könnte man sagen, oder? Oder habe ich falsch interpretiert?
Ja, aber die Worte kommen eventuell auch. Also es ist nicht spektakulär, es ist fein, es ist ruhig. Bei mir erscheint es jetzt irgendwie erstmal so als ein erweitertes Gefühl von Anwesenheit, wo mein Körper so wie in einem Kokon irgendwie drin ist. Und es ist problemlos. Und es macht einfach Freude, es zu spüren. Mehr kann man eigentlich schon gar nicht sagen.
Das frage ich mal. Ja. Könntest du dir vorstellen, könntest du dir es noch vorstellen, sage ich einfach mal, wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dessen du dir jetzt gerade bewusst warst und auch dem Worte gegeben hast. Wenn du das nicht hättest, dafür aber, was weiß ich, 10 Millionen Euro oder ich weiß nicht, was du gerne magst, ja, oder schöne blonde Frauen.
Die kommen dann mit den 10 Millionen Euro sowieso. Ja, das ist eigentlich keine Wahl, weil das ist ja, es ist was total anderes, ne?
Ja, willst du das tauschen?
Das würde nicht weggehen, wenn ich 10 Millionen Euro hätte.
Das stimmt, jetzt wird es nicht weggehen, ne? Weil es jetzt da ist, ne? Und du das weißt.
Ja, von daher ist es jetzt keine Alternative. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also es ist schon unbezahlbar.
Es ist unbezahlbar.
Es ist unbezahlbar.
Das, ja, genau.
Ja.
Weil wenn es möglich ist, dass wir hier ruhen können mit der Aufmerksamkeit, sage ich einfach mal, dann kann alles passieren. Also all das Schlimmste, was wir uns so ausmalen können. Nicht, dass wir das unbedingt wollen. Wer will schon gefoltert werden oder sowas? Ja. Oder wer will eine Magenschleimhautentzündung oder irgend sowas? Keiner. Ne? Aber in dem zu ruhen, gibt einfach Raum.
Ja, aber das beinhaltet ja nicht, dass man das Schlimmste nicht verhindern will. Ne? Das bleibt ja auch. Also man für den Körper das Beste zu wollen, für ihn zu sorgen, ist ja, ich würde jetzt sagen, ein natürlicher Akt.
Absolut,
ne?
Absolut, ja. Ich meine, ich kenne die Zeit, in dem, als irgendwann dieses Erkennen da war, dass ich erstmal den Körper vernachlässigt habe. Und überhaupt alles, was nicht das Absolute war, hat keine Aufmerksamkeit gekriegt. Ich habe sogar aufgehört, dann irgendwie Heilarbeit zu machen, weil ich dachte, es gibt nichts, was geheilt werden muss. Das, was da ist, ist sowieso heil. Und anders, wenn ich anfangen würde, etwas heilen zu wollen, dann würde ich quasi dem die Aufmerksamkeit geben, was nicht heil ist. Später habe ich dann aber auch erkennen dürfen, okay, es sind ja aber auch nicht alle Menschen, sage ich mal, auf dem Bewusstseinslevel. Also, da sind einfach mehr Störfelder, sage ich mal, die auftauchen. Ne? Und da kann dann eben doch Heilung passieren, auch auf der körperlichen Ebene.
Und ist ja dann auch für dich passiert. Ne? Also du hast ja dann selber auch Therapien gemacht. Ne?
Ich habe dann selber Therapien, also, beziehungsweise innerhalb dieser Fortbildung quasi dann auch die Traumatherapie gemacht. Das lief ja so in einem. Und in den Fortbildungen gab es ja auch diese Einzeltermine dann. Ne? Und ja.
Ist das quasi, also jetzt nicht nur formell Voraussetzung, sondern auch jetzt von deiner Einsicht her die Voraussetzung, um mit Menschen denen das anzubieten?
Die Frage habe ich nicht verstanden.
Also formell ist es sowieso Teil der Ausbildung. Aber würdest du sagen, das ist auch sehr sinnvoll, dass man selber auch durch deinen Prozess, also erstmal reinkommt und durchläuft vielleicht?
Ja, das kann sinnvoll sein. Aber das ist wieder auch, es fragen mich Leute sehr oft, ja, muss ich eine Traumatherapie, muss ich das machen, ja, oder? Nee, musst du nicht. Ne? Aber es kann sinnvoll sein oder es kann sinnlos sein. Das weiß ich selber gar nicht. Ne? Was ich weiß ist, dass alles, was hier geschieht, egal was es ist, dass es keiner macht. Es ist ein Geschehen, das von ganz von selbst passiert, egal was es ist. Und das wäre auch die Therapie, die man macht. Oder die Fortbildung, die man macht. Oder die Fortbildung, die man nicht macht. Also, du kannst sozusagen keine Traumatherapie machen, wenn das nicht für dich vorherbestimmt ist, will ich mal sagen. Das ist auch ein blödes Wort.
Ja, wenn es irgendwie stimmig ist, wenn das Leben das mitspielt, genau, und unterstützt und
genau, und mich haben Leute gefragt, wie ist denn für dich dann geschehen, dass du das machen musstest? Sag ich, also ich musste nur, weil es eben so war, aber für mich ist es gar nicht das Gefühl, dass ich eine Therapie machen muss, sondern dass ich es machen darf. Dass ich Werkzeuge an die Hand kriege mit traumatischen Folgeerscheinungen sozusagen umgehen zu können. Also das heißt, das Nervensystem balancieren kann schnell. Und wenn das Nervensystem balanciert ist, sage ich mal, was dann auftaucht, ist Sicherheit, Wohlfühlen, Frieden. Es gibt keine Notwendigkeit, angespannt zu sein. Das heißt, es können trotzdem noch Anspannungen da sein, ne? Weil vieles ja auch immer noch aus der Vergangenheit in diesem System noch nicht geklärt ist. Aber wenn das Nervensystem balanciert ist, das heißt Sympathikus und Parasympathikus wie in so einer Sinuskurve schwingt, könnte man sagen, das ist der schönste Zustand für diesen Körper. Ja, da fühlt er sich einfach wohl.
Wenn du sagst, es kann keiner machen, stimmt das dann in der Form, dass, weil dieses Sein, was durch uns spielt, einfach unpersönlich ist, was eben keiner Person gehört?
Ja. Ja, es gehört. Auch das, was anscheinend irgendeiner Person gehört, gehört ja auch nur anscheinend. Weil es so Verträge gibt, ne? Man hat das irgendwann mal so ausgemacht. Aber ja, das, was ich bin, ist absolut, hat mit Person gar nichts zu tun. Null. Ist nichts Persönliches.
Ist nichts Persönliches, drückt sich aber individuell aus.
Ja, in allen Formen. In allen Formen, die wir kennen. Und auch noch in denen, die wir nicht kennen. Wo es wahrscheinlich etliche Formen gibt, die wir überhaupt nicht kennen. Wir haben nie was von gehört und gesehen. Und Ich bin ja ich schaue leidenschaftlich gern Naturdokus. Und ich habe immer das Gefühl, Mann, ich habe jetzt irgendwie alles gesehen. Und dann kommt immer wieder was Neues, wo ich denke, boah, Wahnsinn, das habe ich noch nie gesehen. Formen, die ich noch nie gesehen habe. Und klar, das Bewusstsein oder das, was wir sind, ist grenzenlos. Das ist unendlich, auch in den Ausdrucksformen natürlich.
Gibt es zwischen Menschen und Tieren einen grundlegenden Unterschied im Empfinden von der eigenen Anwesenheit? Oder kann man das für Tiere nicht so genau sagen?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht wirklich beantworten. Es gibt Tiere, die erkennen sich im Spiegel. Es gibt, oder die Form, erkennen die Form, mit der sie identifiziert sind, im Spiegel, und manche nicht. So ähnlich wie mit kleinen Kindern, die noch die Kapazität nicht haben, was weiß ich, mit 12 Monaten oder 14, die können es noch nicht, ne? Die können das erst etwas später, wenn das Gehirn eine bestimmte Funktion übernommen hat. Und jetzt, wenn ich aber meiner Intuition folge, dann würde ich sagen, dass auch jedes Tier dieses Bewusstsein hat zu sein.
Aber ohne Ich-Gedanken.
Ja. Könnte sein, aber hier bewegen wir uns wirklich in
Spekulativen.
Ja, Hypothesen und.
Ja. Und das ist ja auch nur ein menschlicher Gedanke, dass man denkt, ein Tier, was sich selber im Spiegel erkennt, dass das schon, dass da vielleicht schon eine Identifikation mit der Form ist. Was kann genauso, es könnte auch sein, das erkennt sich einfach ohne Vorkommen, ohne Identifikation.
Ja, genau, kann auch sein.
Und ich meine, Revierkämpfe und Besitz, dass jemand was als sein Besitztum ansieht, das gibt es ja auch in der Tierwelt. Ne? Das ist ja, ist einfach nur eine Funktion, was weiß ich, die vielleicht nötig ist, um Nachwuchs aufzuziehen oder ums Überleben zu sichern. Ne?
Hm. Ja, klar, die Tiere haben ihre Reviere, ne? Die haben auch die fechten ja auch immer die Rang, den Rang aus, ja, die Rangordnung aus, genau.
Manchmal hört man, dass Menschen von dem menschlichen Körper als Tierkörper sprechen. Also ich verstehe es so, um auszudrücken, dass eben der menschliche Körper quasi auch Teil des Tierreichs ist. Ohne jetzt, wenn man davon absieht, von dem menschlichen Bewusstsein. Ja, könntest du auch so, das auch so sehen?
Ja, ja. Das ist ein Organismus wie jeder andere. Und gut, menschlicher Organismus ist hochkomplex, aber das heißt nicht, dass ein Mechanismus von einem Krake zum Beispiel nicht hochkomplex ist, vielleicht sogar noch viel hochkomplexer. Was die alles können, was wir überhaupt nicht können.
Wie weit ist unser Verhalten und Bewusstsein eben durch unsere Tiervergangenheit oder durch unseren Körper geprägt?
Wie weit das Bewusstsein geprägt ist?
Nee, unser Verhalten.
Das Verhalten.
Also vieles ist ja ganz offensichtlich einfach die Natur unseres Körpers, zum Beispiel die Hormone, die in bestimmten Situationen ausgeschüttet werden oder nicht. Kann man sagen, eigentlich sind wir Tiere und das menschliche, das Bewusstsein, jemand zu sein, ein Mensch zu sein, das ist nur ganz, ganz oben drauf gesetzt. Oder, ja, wie würdest du das sehen?
Da kann ich gar nicht wirklich was dazu sagen. Also scheint ja sowieso nur der Mensch zu sein, der diese Unterscheidungen trifft, ja? Mensch, Tier, Pflanze. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das bei Tieren so ist. Ne?
Nö,
bei Tieren ist es wahrscheinlich so, wenn sie Mensch sehen, sagen, oh, Höchstgefahr, 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 weg. Bei manchen wiederum nicht, ja, das ist mein Fressensgeber. Ich glaube, grundsätzlich wären viele Tiere offen, den Kontakt zu Menschen wahrzunehmen, wenn sie nicht schon so viele schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben. Und wir sagen ja auch häufig, sagen ja Leute, oh ja, lass uns die Menschlichkeit spüren, als wäre das was Positives. Aber wenn ich mir die Menschen anschaue, was menschlich ist, kann ich das nicht so positiv bewerten. Ne? Wir haben natürlich, der Mensch hat Züge, die ich positiv bewerten würde, aber viele, die ich nicht positiv bewerten würde.
Ja, der Mensch scheint sehr unterschiedliche Potenziale zu haben, also in verschiedene Richtungen, ne? Zum höchsten Bewusstsein, aber auch zur größten Grausamkeit. Ne? Ich finde es manchmal witzig, wie eben das, die Prägung der Tiere sich dann auch wieder äußert im Verhalten zu den Menschen. Ne? Ich meine zum Beispiel beobachtet zu haben, dass Katzen auf Gesichter mit Bärten irgendwie, da sind sie irgendwie offener für, weil das entspricht mehr dem, wie sie sich ein Gesicht, also wie ihre Prägung ist für ein Gesicht. Ne? Also ja, aber kann auch sein, dass das jetzt von mir eine, und dass sie auf was ganz anderes reagieren, auf den Geruch oder was, ich weiß es nicht. Aber wie das dann so zusammenspielt, ich denke manchmal, wie ist das eigentlich für eine Katze, wenn die mit mir oder uns lebt, dann sind wir ja irgendwie Teil des Rudels, ne? Aber trotzdem sehen wir nicht aus und verhalten uns nicht wie andere, wie Katzen. Ja, aber anscheinend macht der Katze das nicht aus, ne?
Ja.
Tja. Also es ist irgendwie ein witziges Zusammenspiel manchmal, ne?
Ja.
Oder auch, dass wir haben unsere Sprache, aber die Katze versteht auch. Aber bei ihr ist es mehr meiner Beobachtung nach, dass sie lernt aus Beobachtung von Handlungen. Ne? Bestimmte Handlungen sind wie bei uns vielleicht bestimmte Wörter. Ne? Also die lösen irgendwie eine Erwartung aus bei der Katze, wenn ich was weiß ich, die Tüte nehme und damit knistere, das heißt, es gibt Fressen. Ne? Also, als wenn bei uns einer sagen würde, guten Appetit, ne? Das ist die gleiche Wirkung dann.
Genau, genau. Oder die Essensglocke klingelt. Oder?
Ja, ja,
ja.
Kannst du sagen, woher kommt es, dass der Umgang mit Tieren und überhaupt Natur und in der Natur sein, so entspannend oder vielleicht sogar heilend auch für die Menschen ist?
Ja, weil die Natur, die will irgendwie nichts von einem, ne? Die will einen nicht verändern und die Tiere auch nicht.
Naja, die Katze will einem auch...
Die will mehr zu fressen, oder?
Genau, die will einen Mund manipulieren, das zu ihr die Tür aufzumachen. Hm. Oder die will eigentlich eine ganze Menge. Man sagt ja, wie war das noch? Hunde haben Herrchen und Katzen haben Personal. Ne?
Hm. Genau. Ja. Aber wenn das Personal nicht funktioniert, ne, dann hat die Katze auch verschissen.
Ja.
Ja,
ja, da spielt dann wieder die menschliche Konditionierung rein, kleineren Wesen, also eigentlich wahrscheinlich von der Konditionierung gemeint irgendwie der Nachwuchs, die Kinder, zu denen freundlich und lieb zu sein und zu sehen, dass die Bedürfnisse erfüllt werden. Ne? Das wird so dann auf die kleinen Haustiere übertragen und dann spielt das irgendwie so zusammen. Hm. Ne?
Hm. Ja, ist unheimlich interessant, finde ich, die Tiere, aber auch die Menschenwelt zu beobachten.
Ja, klar. Ja. Und das Zusammenspiel. Aber ein Aquarium konnte ich mich nie für erwärmen, das war irgendwie so kalt und glitschig.
Ja, wohl mein Beutesohn, also der Sohn von Biene, der hat ein Aquarium mit Korallen. Das ist wunderbar. Also es ist einfach wunderbar. Mhm. Eine ganz andere Welt. Und ich, wenn ich da reingucke, das ist ja, wow, da könnte ich stundenlang reingucken. Und da geht, passiert gar nicht viel. Eigentlich, ne? Die, nur die Korallen, wie die in ihren Farben sich bewegen.
Bewegen sie sich von der Wasserbewegung her, oder?
Ich nehme es an, ja, dass da auch eine Wasserströmung ist, ja, die diese Korallen irgendwie bewegt.
Und muss man die ernähren, oder? Also wie oder tut man Nährstoffe,
ja,
ins Wasser?
Ja,
oder?
Ja, die müssen auch ernährt werden, genau. Ja, und dann ist quasi, man kann auch ganz schnell sehen, wie schnell dann auch Krankheiten sich entwickeln können, wenn nur eine Nuance des Wassers zu basisch ist oder nicht basisch genug. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, nicht, dass jetzt du dann lauter Beschwerden kriegst
von Fachleuten.
Von Fachleuten, die sagen, Mann, was erzählt denn der Geier? Das hat doch mit basisch gar nichts zu tun. So, also ich bin da wirklich reiner Laie, aber wenn die Wassertemperatur nicht stimmt oder quasi wenn dieses Ökosystem durch irgendwas gestört oder außer Balance kommt, den Effekt sieht man sofort.
Wenn du so Filmberichte siehst, spielt das dann eine Rolle für dich, ob du das Gefühl hast, das ist authentisch oder da will jemand irgendwas, hat jemand was manipuliert, um es besonders toll oder außergewöhnlich erscheinen zu lassen? Oder?
Bei Tierdokus meinst du, ja, oder Naturdokus? Weiß ich gar nicht. Es gibt natürlich Tierdokus auch oder Naturdokus, die mich nicht so interessieren, weil sie nicht so gut gemacht sind und vielleicht auch die begleitende Stimme nicht so angenehm ist und vielleicht von dem, was da jetzt dokumentiert wird, das eher so ein bisschen langweilig ist für mich. Und dann gibt es wieder andere Dokus, die ich sehr viel interessanter finde.
Und wie ist es mit anderen Nachrichten? Vertraust du da und Meldungen, vertraust du da auf deine Intuition oder fängst du dann so an zu recherchieren oder wie?
Je nachdem. Manchmal vertraue ich sofort der Intuition und oder ich recherchiere. Klar, bei sogenannten Verschwörungstheorien ist es gut, finde ich, zu recherchieren, ne? Und nachzuschauen. Kann da was dran sein oder nicht? Und bei vielen findet man auch erstmal gar nichts. Oder man findet nur erstmal das, dass man den Schluss ziehen könnte, nee, das ist Hirngespinst. Verschieden. Ich habe letztens jemanden sagen hören, also weil es ja momentan ist es ja häufig Thema Verschwörungstheorien und so, ne? Und der sagte, also dass es Verschwörungen gibt, ist ja vollkommen klar, das ist ja keine Theorie. Die Verschwörungstheorie ist quasi das, was man dann denkt über die Verschwörung.
Ja, das ist ja auch ein Wort, was irgendwie schlecht gemacht worden ist, also im negativen Rahmen gesetzt worden ist. Dabei lernt jeder Kriminalist lernt in seiner Ausbildung, dass er erstmal annehmen muss, wenn was ein Verbrechen passiert ist, wer hat da sich mit wem abgesprochen, um was zu erreichen. Also das ist ganz, ist normal und legal, wenn man was erforschen will, dass man erstmal von auch Annahmen ausgeht, die man natürlich dann verifizieren muss. Ne?
Ja. Genau. Ist ja ziemlich eindeutig, dass es sowas gibt, ja, dass zwei Leute sich treffen, irgendetwas, eine geheime Absprache haben, um daraus einen Vorteil zu haben. Also wer das leugnet, dass es sowas gibt, der weiß ich nicht, ob er irgendwas von der Welt versteht. Oder von den Menschen, oder?
Der konnte in seiner Kindheit irgendwie nicht zulassen, dass die Eltern auch negative Seiten vielleicht hatten und musste das als Kind verdrängen und der kann das heute noch nicht.
Das kann sein, ja. Das
sehen.
Kann durchaus sein. Weil wir mussten ja den Eltern einfach vollstens vertrauen. Und es ist ja auch häufig genug missbraucht worden, das Vertrauen. Und dann kann es sein, dass wir auch das ausklammern. Weil wir brauchen dann dieses Gefühl, ja, nee, das haben die ja alles nur gemacht, weil sie mich lieben.
Das ist, weil das weil das nicht aufgearbeitet wurde, weil das irgendwie noch im Körper drin steckt auch, diese Verdrängung, also quasi auch die Gefühle, die damit zusammenhängen, das konnte nicht gefühlt werden, das wäre zu schrecklich gewesen.
Genau. Also, ja, klar, Verrat durch die Eltern, ne, die ja uns wie Götter erscheinen eigentlich. Das wird abgespalten, ne? Oder kann abgespalten werden. Und manchmal muss es abgespalten werden, ne? Als Kind, als Kleinkind, als Säugling, als Fötus.
Was wäre sonst nicht auszuhalten?
Wenn nicht auszuhalten.
Aber es ist alles Gnade, wenn was passiert. Also ich meine jetzt nicht, vielleicht in der Kindheit wird man das nicht so erleben, aber sich zum Beispiel darüber bewusst zu werden, später als Erwachsener, und das irgendwie auch aufzulösen, dass der Körper nicht mehr immer noch diese Signale aussendet, die als Kinder verdrängt wurden.
Ja, und was war die Frage jetzt?
Dahin zu kommen, ist das Gnade.
Alles ist Gnade. Alles. Ob du dahin kommst oder nicht dahin kommst, auch wenn du nicht dahin kommst, ist auch Gnade. Also letztlich, ja. Weil es geschieht, was geschieht. Ne? Nur dieser Moment ist schon reinste Gnade. Und ja, für manche Menschen geschieht es, dass sie irgendwie eine Art therapeutische Unterstützung bekommen, die sie auch annehmen können, und für manche eben nicht. Wer jetzt mehr begnadet ist von beiden, wer kann das schon sagen? Ne? Es ist nur so ein Empfinden, wieder so eine Art persönliches Empfinden, denke ich auch. Was ich als Gnade bezeichnen kann oder bezeichne, ja, zum Beispiel sich bewusst darüber zu sein, wer ich bin, das kann für jemanden anderes sagen, wieso ist das Gnade, das ist doch schrecklich. Ich will das gar nicht. Wozu? Es gibt auch Menschen, die mit mir zusammen erforschen und sagen, ich will es nicht, ich will nicht, dass alles in mir erscheint. Das ist alles ich bin letztlich. Ich will das nicht, aber ist egal, ob du es willst oder nicht. Das ist so.
Aber es ist wahrscheinlich auch ein therapeutischer Grundsatz, den Menschen eben die Freiheit zu lassen, wie sie es gerne möchten. Ne? Also du willst, Bewusstsein kann man nicht aufzwingen. Ne?
Nö. Nee, genau. Man kann, so wie ich es sehe, man kann Einladungen aussprechen, ne? Und entweder werden die angenommen oder nicht. Und ich gehöre ja eher zu dem Teil der Menschen, die eher einladen, anstatt zu sagen, so wird's gemacht. Ne? So, jetzt wird's so gemacht oder so. Schau dir das mal an, oder? Sondern ich frage, man könnte vielleicht sich das mal anschauen. Wie wär's denn, oder? Oder was passiert denn, wenn wir da mal so hinschauen?
Und wahrscheinlich siehst du dann auch die Menschen an, für die so ein Umgang irgendwie resoniert, also wo das resoniert, wo die dann, für die das besser ist,
genau,
die sich dann öffnen können.
Genau, und die Menschen, die das brauchen, dass irgendeiner sagt, so wird's gemacht, hier sind die Regeln, ich bestimme und du machst es einfach. Gibt's natürlich auch, dass Leute sagen, ja, das ist für mich viel besser. Ne? Mit meiner, wie soll ich mal sagen, mit meiner Überlebensstruktur, die ich mir irgendwann mal, oder Überlebensstrategie, die ich irgendwann mal ausgebildet habe, natürlich nicht ich, sondern sich, die hat sich so entwickelt, ginge das gar nicht. Ja? Jemand, der mir sagen will, wie es läuft.
Und bist du zufrieden, wie du in der Welt wirkst?
Wie ich in der Welt wirke?
Ja, jetzt nicht wirke im Sinne von Handels, also was passiert durch dich, nicht wie du erscheinst anderen.
Das ist eine interessante Frage. Ja, also die meisten Menschen, die ich kenne und mit denen ich irgendwie ein warmes Verhältnis habe, das klingt alles komisch, aber ja, die schätzen, die schätzen irgendwas an mir, ne? Die können sich andocken an irgendeinen Frieden oder sowas, der in mir scheinbar stark ist und auch stark für andere wahrnehmbar ist. Oder auch eine Herzensenergie oder eine Offenheit. Und da können viele andocken, können mir das auch dann sagen. Und es fühlt sich natürlich schön an, ne? Wenn Menschen sagen, ja, ich fühle mich da geborgen mit dir und fühle mich gesehen und ich kann einfach jetzt so sein, wie ich bin. Ja, das macht mich, das ist schön. Und dann gibt's Menschen, die können mit meiner Art, wie ich mich ausdrücke, oder sogar wie ich gucke, überhaupt nichts anfangen. Und die fühlen sich attackiert, angegriffen, oder?
Ja, du erlebst ja auch, eben wie deine Einzelsession wirken, was in den Satsangs passiert, ist da eine gewisse Freude dabei,
ja,
das zu sehen und eben ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Anhaftung da dran ist wahrscheinlich eher nicht da, aber trotzdem
ja, ist eine Freude.
Freude und eine Dankbarkeit, dass das so sein kann.
Ja,
und
ja. Ich bin, also dabei zu sein, wenn Heilung geschieht, das ist, ja, ist eine Wonne, könnte ich sagen. Also das erfüllt mich mit solcher Dankbarkeit und Ehrfurcht auch. Wenn durch meine Hinweise auf einmal so ein tiefes Erkennen geschehen kann und jemand so tief entspannen kann und sagt, ja, endlich kann ich einfach mal so sein, wie ich bin. Ja, das ist wunderbar, ne? Und das kann natürlich auch süchtig machen. Also weil es wirklich Spaß macht, ne? Spaß macht, dabei zu sein und ja.
Ja, es ist auch eben dann Dankbarkeit dafür da, glaube ich, ne? Also es ist, ich würde sagen, es ist einfacher, glücklich und zufrieden zu sein, wenn das Leben sich so darstellt, wenn es so durch dich fließt, als wenn man jetzt vielleicht nur ein Konsument ist, der blockiert ist, überhaupt irgendwas anderes zu machen, als nur noch zu konsumieren. Und
ja. Ja. Also Dankbarkeit ist etwas, ich finde, Dankbarkeit ist eines der angenehmsten Erlebnisse sozusagen, die man haben kann. Und das habe ich sehr oft. Also wie eigentlich jeden Abend, wenn ich mich ins Bett lege, kommt eine Welle von Dankbarkeit, die ich dann auch projizieren kann auf meinen Guru zum Beispiel am liebsten. Aber auch aufs Leben, auf, ja, auch, ich kann es auch auf meine Eltern projizieren.
Ja, und hat das Anlässe oder erlebst du das dann grundlos?
Grundlos. Das kann dann ein Reflektieren sein, ne? Oder so. Sagen, ne? Ist ja so, dass, wie soll ich mal sagen, ich bin ja gerade in einer Lebensphase, die auch mit vielen Herausforderungen gerade habe ich zu tun. Und gerade da ist unheimlich viel Dankbarkeit da, dass ich immer wieder diesen Raum sozusagen habe dafür. Und dann da mit diesen Herausforderungen, ja, präsent sein kann. Und von innen heraus still oder friedlich.
Also ist die Stille und der Frieden die Hauptressource für dich, um eben Kapazitäten zu haben für deine vielen Herausforderungen?
Ja, absolut. Das ist die Hauptressource. Ne? Und das, was ich bin, das ist ja sozusagen immer anwesend, immer, immer. Ich meine, die Natur ist auch immer anwesend, ne? Nur da kannst du nicht immer hin. Also, was weiß ich, manchmal ist es dunkel oder ich bin mitten in der Stadt und die Stadt ist groß und es gibt keinen Zugang gerade zur Natur.
Oder du bist zu müde für raus.
Oder so, genau. Oder es ist zu kalt oder es regnet oder sowas in der Art. Und das, was ich bin, ist immer anwesend. Das ist quasi eine ständig sprudelnde Quelle, Ressourcenquelle. Das ist immer, ja, eine Quelle, die du immer anzapfen kannst, sozusagen, wenn man es mal so sagen will. Hier wird es ja paradox, weil ich bin das ja. Also da ist ja gar keiner da, der es anzapfen kann, ne? Aber du weißt, was ich meine. Und die jetzt zuhören, wissen es vielleicht auch, was ich meine.
Die Hinwendung dahin, ja. Die auch passiert, aber ja. Ja. Aber manchmal habe ich das Gefühl, im Hintergrund zu haben, das ist sinnvoll oder da möchte ich mich hinwenden, auch wenn ich es nicht machen kann, aber irgendwie ist das doch hilfreich, weil irgendwie das scheint es dann passieren zu lassen. Also.
Das geschieht ja bei dir auch nicht, weil du es machst oder weil du es entscheidest, sondern weil es Erkenntnisse in dir gegeben haben, die das dann bewirken. Ja? Was weiß ich, vielleicht ist irgendetwas herausfordernd für dich gerade und du merkst, es bringt dich in den Mind, du willst eine Lösung finden oder sowas und dann merkst du vielleicht irgendwann auch, und das merkst du ja nur, weil du auch schon viele Erkenntnisse gesammelt hast. Ach nee, da jetzt eine Lösung zu finden, das ist gar nicht möglich. Und Es kommt wieder zurück zum Wesentlichen.
Gut, wir sind jetzt, wir haben mehr oder weniger begonnen mit dem Wesentlichen und ist also jetzt auch ein schöner Kreis damit zu Ende, weil wahrscheinlich hast du jetzt nicht noch irgendwas Dringendes so sonst zu sagen, oder?
Nö, eigentlich nicht. Jeder kann, ich mache ja jeden Samstag fast Online-Satsangs um 10.30 Uhr und wenn du mitmachen willst, kannst du mitmachen, kriegst von mir den Zugangslink. Manchmal steht er auch schon auf meiner Webseite. Und ich weiß zwar auch, dass viele Leute sagen, ach online, nee, ich sitze schon bei der Arbeit so viel am Computer. Aber ich kann dir sagen, die Computerarbeit mit Satsang ist anders als die mit Buchhaltung oder Statistiken oder irgendwelchen Programmen. Weil bei der Computerarbeit geht es um das, was nährt, das Wesentliche. Und natürlich gibt es Einzeltermine, die man machen kann mit mir.
Auch online.
Auch online. Über Zoom. Ja.
Genau. Oder ja. Auch über nur sprechen auch oder nicht so gerne?
Man kann es auch, wenn man das bevorzugt. Es kommt dann immer darauf an, was überhaupt gerade wichtig ist. Ne? Aber klar, es geht auch nur über Telefon. Man muss also auch nicht gesehen werden. Es kommt immer darauf an, ja, wenn jemand gerne Traumaarbeit mit mir machen möchte, ist es immer besser, je mehr Informationen ich aufnehmen kann, desto besser kann ich darauf eingehen. Und aber es ist nicht nötig. Wir haben auch mit vielen schon einfach nur telefoniert und irgendwas Heilsames ist dann passiert.
Okay, ich habe es auch als heilsam und schön erlebt, mit dir zu sprechen.
Schön, danke gleichfalls. Ja,
vielen Dank.
Danke dir auch für dieses offene und schöne Gespräch, wo wir uns beide auch mal Fragen gestellt haben.
Ja, okay. Danke.
Schön. Danke auch.